ARD.
Heute ist der 27. Februar und Equal Pay Day. Und bis eben war mir ehrlich gesagt nicht klar, was der eigentlich anzeigt. Nämlich, dass Frauen bis heute, also Tag 57 des Jahres, rein rechnerisch umsonst gearbeitet haben. Oder anders gesagt, während Männer seit dem 1. Januar bezahlt werden, bekommen Frauen statistisch gesehen erst ab heute Geld. Das muss man mal kurz sacken lassen. Dann aber wollen wir besonders intensiv in die Details. Wie kommen diese Zahlen zustande? Was fließt mit ein in die Berechnung des Gender Pay Gap? Wie geht es betroffenen Frauen und wie entwickelt sich die Lohnlücke in Deutschland? All das gibt's jetzt in 10 Minuten Wirtschaft, der Podcast, der euch versorgt mit aktuellen und hintergründigen Infos aus der großen Welt der Wirtschaft. Denn die ist eigentlich überall. Lasst euch mitnehmen, heute von mir, Astrid Kühn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Alle Zahlen studiert und die Flagge der Gleichberechtigung gehisst, hat meine Kollegin Ines Burkhardt. Jetzt ist sie hier. Hi Ines.
Hallo Astrid.
Wie groß ist aktuell der Gender Pay Gap in Deutschland?
Also wenn man sich die Daten mal aus dem vergangenen Jahr anguckt, die zeigen, Frauen verdienen im Schnitt 16% weniger als Männer. Pro Stunde ist das immer gerechnet. Mhm. Und für Ostdeutschland ist dieser Unterschied, also dieser Gap, sehr viel kleiner. Mhm. Aber für ganz Deutschland, wenn man das mal hochrechnet auf einen Vollzeitjob, dann hießen diese Zahlen, ein Mann verdient im Schnitt im Monat etwa 4.600 Euro brutto, eine Frau knapp 3.900 Euro. Das sind also schon gewaltige Unterschiede und die haben sich in den vergangenen Jahren zwar etwas verringert, aber nur in sehr kleinen Schritten.
Okay, wow, das ist schon immens, aber im Schnitt wohlgemerkt. Ne? Also das bedeutet jetzt nicht, dass der Kollege, der neben mir sitzt, zwangsläufig so viel mehr verdient.
Nee, genau.
Okay, bevor wir jetzt zu den Gründen dafür kommen, für diese Gap und uns auch genauer anschauen, was in diese Zahlen mit einberechnet wird. Ich habe gelesen, dass es bei Jüngeren weniger Verdienstunterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Stimmt das, Ines? Mhm. Also kommt da was in Bewegung?
Ja, das stimmt tatsächlich. Und es ist auch so, dass dieser Pay Gap genau deshalb, also vor allem deshalb insgesamt leicht rückläufig ist. Das liegt an den Jüngeren. Bei unter 30-Jährigen gibt es nämlich kaum noch Unterschiede beim Stundenlohn. Mhm. Das ist tatsächlich anders als früher. Da gab es noch größere Unterschiede auch in dieser Altersklasse. Aber man sieht auch an den Zahlen, bisher stagnieren die durchschnittlichen Stundenlöhne ab einem Alter von etwa 30 Jahren, wenn oft das erste Kind kommt.
Das erste Kind, klar.
Genau. Und wenn man sich das über ein Leben anguckt, dann verdienen Frauen ab ihrem 30. Lebensjahr bis zur Rente im Schnitt in etwa dasselbe pro Stunde. Also diese gesamte Spanne. Und die Männer ziehen mit ihren Stundenlöhnen ab etwa 30 Jahren davon, also deren Durchschnittslohn steigt fast stetig an bis zum Ruhestand.
Und diese Teilzeit, die wird ja auch immer genannt, um damit eben einen großen Teil der Verdienstlücke zu erklären. Was ich nur immer nicht verstehe, Ines, an der Stelle, vielleicht kannst du mir das erklären. Es geht ja um die Stundenlöhne von Männern und Frauen, die hier verglichen werden für den Gender Pay Gap. Wieso wird Teilzeit da überhaupt mit reingerechnet?
Ja, das ist wichtig, da zu gucken, weil genau, Stundenlöhne, wie du sagst, aber oft werden Angestellte in Teilzeit eben nicht befördert, haben dann keine besser bezahlten Führungspositionen und dann wird man eben pro Stunde auch im Schnitt schlechter bezahlt.
Ach, ich komme durch die Teilzeit gar nicht in die Position, dann besser zu verdienen. Oh, krass.
Genau. Und insgesamt guckt man ja immer, wie viel Prozent lassen sich erklären. Mhm. Das sind im Moment 60%. Durch Teilzeit etwa lässt sich das erklären, wie ich eben sagte, aber auch, weil Frauen häufiger in Branchen und Berufen tätig sind, in denen ja allgemein weniger bezahlt wird. Wir denken an Pflege, an Kinderbetreuung oder weil man im Schnitt nicht so qualifiziert sein muss in Jobs, in denen Frauen arbeiten. Also da geht es um Ausbildungsabschlüsse, Uni-Abschlüsse.
Also ich fasse mal zusammen. Um den bereinigten Pay Gap zu ermitteln, wird geschaut, werden Frauen und Männer mit gleicher Qualifikation und gleicher Tätigkeit und gleicher Berufserfahrung auch gleich bezahlt. Mhm. Dann geht es also tatsächlich darum, ob der Kollege, der neben mir sitzt, mehr bekommt als ich. Und wie hat sich denn dieser Pay Gap entwickelt?
Also auch dann liegt dieser Gap durchschnittlich immer noch bei 6%. Also Frauen sozusagen mit gleicher Tätigkeit verdienen 6% weniger. Das wird erklärt oft damit, dass Männer bessere Gehälter verhandeln oder auch damit, dass eben dann doch unbewusst bei der Gehaltseinstufung diskriminiert wird.
Und dieser Wert hat sich in den vergangenen 10 Jahren ja auch kaum verändert. Ne?
Ja.
Ich finde, das wird
immer erst richtig klar, was das bedeutet, wenn man mal Menschen hört, die davon betroffen sind, so wie Mareike Wendeborg aus Hamburg. Die hat als Mechatronikerin in einem Unternehmen gearbeitet und eben mitbekommen, dass ein neuer, jüngerer Kollege, der eingestellt wurde, direkt in eine höhere Gehaltsgruppe eingruppiert wurde als sie.
Das war natürlich nicht schön. Ich dachte dann aber erstmal, na gut, da sind ja hier alles vernünftige Menschen. Okay, ich hätte jetzt mir natürlich gewünscht, dass sie mein Gehalt auch an seins angeglichen hätten oder dass sie da von vornherein drauf geachtet hätten. Aber ich spreche es jetzt an und dann wird sich das klären lassen.
Mareike Wendeborg hat dann einige Monate versucht, ihr Gehalt angleichen zu lassen. Aber das Unternehmen hat sich halt einfach geweigert. Und zwar mit der Aussage, der jüngere Kollege, der sei besser qualifiziert als sie. Und sie hat das halt gar nicht so gesehen. Mhm. Hier sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt, der heißt Transparenz. Und es gibt eine neue EU-Richtlinie, Ines. Demnach müssen Unternehmen solche Ungleichheiten bald besser begründen. Was steckt genau dahinter?
Genau, diese Entgelttransparenzrichtlinie der EU, die soll ab Sommer in Deutschland, also in nationales Gesetz, umgesetzt werden, müsste sie. Also der wohl wichtigste Punkt ist eine generelle Beweislastumkehr bei einer Lohnklage. Mhm. Also zurzeit ist es so, dass eine Frau, die eine Klage einreicht, vor Gericht beweisen muss, dass ihr Kollege mehr verdient als sie. Und in Zukunft muss der Arbeitgeber immer beweisen, dass er sachliche Gründe vorweisen kann, also zum Beispiel mehr Berufserfahrung, warum jetzt Herr X mehr verdient als Frau Y. Und ansonsten wird automatisch eine Diskriminierung vermutet. Der Arbeitgeber muss nachweisen. Es gab jetzt zwar auch in den vergangenen Jahren schon Urteile in Deutschland, die das so gehandhabt haben, aber durch die neue Richtlinie stünde das eben dann im Gesetz und es wird mit deutlich mehr Klagen gerechnet deshalb.
Okay, nun ist es aber ja traditionell so, dass man über Geld nicht so gerne spricht. Das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Steht denn in dieser Richtlinie auch drin, dass Unternehmen veröffentlichen müssen, wie viel sie wem bezahlen?
Ja, genau. Also die meisten Unternehmen müssen dann regelmäßig darüber berichten, wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schnitt bei ihnen verdienen. Also tatsächlich auch nach Geschlechtern getrennt. Und bei einer Lücke von mehr als 5% innerhalb einer Beschäftigtenkategorie muss dann Abhilfe erfolgen, sonst drohen Sanktionen. Es sei denn, das Unternehmen kann eben, wie eben schon beschrieben, sachliche Gründe vorweisen für die ungleiche Bezahlung. Genau. Und man muss auch noch dazu sagen, es ist jetzt noch nicht ganz klar, wie Deutschland das in nationales Recht umsetzt, aber sie wären eigentlich dazu verpflichtet bis Sommer.
Okay, aber klingt schon recht weitreichend, würde ich sagen. Mareike Wendeborg, die Mechatronikerin, die konnte das ja beweisen. Sie hat dann vom Unternehmen auch eine Lohnangleichung angeboten bekommen, allerdings über 3 Jahre. Sie hätte dann also 3 Jahre später das Gleiche verdient wie ihr jüngerer Kollege, der später eingestellt wurde. Naja, sie hat dann gekündigt und mittlerweile hat sie auch einen neuen Job, sagt aber, nach Gehaltsunterschieden zu Männern hätte sie sich jetzt gar nicht mehr erkundigt und die klingt da ziemlich desillusioniert.
Dass das gar nicht wertgeschätzt wird. Also, dass ich eigentlich so viel leisten kann, wie ich möchte und am Ende reicht es nicht mal für eine gleiche Bezahlung.
Und das ist natürlich eine ziemlich bittere Lehre, finde ich. Ines, du hast dich ja viel umgehört zu dem Thema, wie wichtig nehmen Unternehmen denn das Thema Lohngerechtigkeit? Was ist da dein Eindruck?
Also ich habe zum Beispiel mit Henrike von Platen gesprochen, die hat, die berät Unternehmen zu Lohngerechtigkeit, wie die das besser erreichen können. Also sie hat das Fair Pay Innovation Lab gegründet. Man muss natürlich sagen, da melden sich schon Unternehmen, die ein Interesse daran haben.
Ist freiwillig, ja.
Ist freiwillig, aber sie hat schon einen ganz guten Überblick und sie sagt, viele Unternehmen beschäftigen sich tatsächlich sehr intensiv mit dem Thema, auch weil sie jetzt glauben, vielleicht durch diese neue EU-Richtlinie drohen dann halt auch Sanktionen, wenn sie zum Beispiel nicht jetzt gucken, darum geht es ja immer, die Transparenz herzustellen, wie bezahle ich eigentlich wofür, nach welchen Kriterien wird das gemacht, genau. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, also es gibt auch eine Reihe von Unternehmen, die schon vor Jahren gesagt haben, wir wollen bei uns kein Gender Pay Gap haben und die haben den inzwischen fast vollständig geschlossen. Zum Beispiel sind das Lidl, BMW oder Beiersdorf.
Okay, das macht ja dann doch ein bisschen Hoffnung. Und zum Schluss vielleicht noch die Frage, wie steht Deutschland denn eigentlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern da, was die Lohngerechtigkeit angeht?
Also Deutschland bleibt eins der Schlusslichter mit den 16%. Der EU-Schnitt liegt bei 12% Verdienstunterschied. Also Länder wie Belgien, Slowenien, Schweden, die sind sehr viel weiter.
Klar, die Schweden wieder.
Ja, genau, die werden immer genannt. Aber man muss da auch aufpassen. Italien zum Beispiel, sieht man da in der Statistik, hat nur ein Pay Gap von etwa 2%. Denkt man ja, wow. Aber dazu muss man wissen, da sind auch sehr viel weniger Frauen überhaupt erwerbstätig. Also sehr viele sind Hausfrauen und im Schnitt gehen vor allem die mit recht hoher Qualifikation arbeiten. Und dann muss man das natürlich einordnen, was bedeutet so ein Pay Gap.
Da haben wir es wieder mit der Statistik. Ne? Kommt immer drauf an, was man mit einbezieht. Danke dir, Ines, für die ganzen Infos.
Sehr gern.
30 Jahre hat es übrigens gedauert, um den Gender Pay Gap von 21 auf jetzt 16% zu senken. Die bereinigte Lücke sank in 20 Jahren nur minimal von 8 auf jetzt 6%. Es gibt aber wie immer auch positive Geschichten. Beim Hamburger Getränkehersteller Premium bekommen alle Mitarbeitenden gleich viel Geld. Männer und Frauen sowieso, aber auch unabhängig von Ausbildung oder Verantwortung. Also von der Putzkraft bis hin zu Chef Uwe Lübbermann.
Alle Menschen haben die gleiche Menschenwürde. Und daraus leitet sich für mich ab, dass ich nicht bestimmen darf, nur weil mir das Unternehmen gehört, sondern dass ich alle Betroffenen einladen muss. Und es leitet sich für mich auch ab, dass ich nicht als Inhaber die Gewinne des Unternehmens abschöpfen darf, sondern dass es, wenn überhaupt, ein gemeinsames Verdienen sein muss.
Zuschläge gibt es auch, aber nur wenn zum Beispiel jemand Kinder hat oder Angehörige pflegt. Das Unternehmen ist ein kleiner Marktteilnehmer, schreibt aber schwarze Zahlen. Das reicht dem Chef. Und mit dieser schönen kleinen Utopie verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Astrid Kühn. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern.